In diesen 3 Jahren, wo Jesus öffentlich gedient hat, hat er kein Buch geschrieben. Er hat kein Denkmal gebaut. Oder so, was so üblich ist, wenn man sich quasi gross machen will. Das Einzige, was er gemacht hat in dieser ganzen Zeit, ist, er hat vorwiegend 12 Menschen durch Wort und Tat ins Reich Gottes einschauen lassen und hat ihnen das Reich Gottes erklärt und demonstriert. Und als er nachher gestorben ist, hat es so einen Moment lang für gewisse Leute, die nicht näher bei Jesus waren, so ausgesehen, als wäre jetzt alles vergeben gewesen. Alles verloren. Jesus, Gottes Sohn, der die Welt verändern wollte, ist jetzt das alles gewesen. Und dann ist etwas passiert, wo die ganze Welt angefangen hat zu verändern. Wir, die schon die Bibel kennen und mit ihm unterwegs sind, wissen das. Aber trotzdem, die Frage, die eigentlich irgendwo hinter dieser Predigtserie oder wo die Predigtserie anspricht, ist genau das. Und die bewegt mich enorm, auch für heute Morgen, für das Thema, das ich gewählt habe. Wie haben die 12 Jünger und dann später auch die Nachfolger im christlichen Glauben es geschafft, Veränderungen in Gang zu setzen, die die ganze Menschheit bis heute prägen und herausfordern? Das ist unglaublich. Es hat keine andere Person außer Jesus so etwas fertig gebracht. Wie ist das gegangen? Ja, und was für die Veränderungen geht es denn da? Das sind ganz viele Sachen. Und manchmal, wenn wir so in der westlichen Welt aufwachsen, dann merken wir das gar nicht so genau. Ich habe mich schon länger mit dem Thema beschäftigt. Und da habe ich nochmal eine Zusammenstellung gemacht. Es gibt so 3 Kreise, habe ich gesehen, von Themen, wo Jesus ganz besonders drin gewirkt hat. Einerseits sind das Veränderungen rund ums Menschenverständnis, Selbstwahrnehmung, Menschenwürde. Und dann Veränderungen in der zwischenmenschlichen Beziehung, wenn es darum geht, um Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Und ebenfalls Veränderungen in der Gesellschaft, Werte, die unsere Gesellschaft prägen, in jeder Beziehung, wenn es um den Staat, auch wenn es um die Wirtschaft geht. Für uns ist das völlig klar, aber manchmal, gerade in der Globalisierung, merken wir, dass es anderen Orten auf der Welt nicht so ist wie bei uns. Und dann hat das meistens damit zu tun, dass wir eben eine christliche, westliche Welt sind. Ich habe euch jetzt zum Anfang der Ferien, heute fangen ja die Ferien an, und erlaube ich mir euch, noch, wenn ihr noch keine Ferienlektüre habt, eine Ferienlektüre zu empfehlen. Ich habe 4 Bücher hier ausgewählt, ich habe die recht intensiv studiert. Das erste Buch, das ist das, was ich schon daraus gelesen habe, von John Ortberg, also das Buch, das auch den Titel unserer Serie gegeben hat. Das gibt es als E-Book. Vielleicht findet ihr das auch noch als Paperback, antiquarisch. Das ist sehr leicht zu lesen, sehr interessant. Und ihr habt ja vorher gesehen, nur schon in den 2, 3 Sätzen, die ich euch vorgelesen habe, ist sehr lebendig geschrieben. Es trifft sehr viele Themen. Ja, das ist sehr cool. Dann habe ich euch noch andere mitgebracht. Die sind nur als Paperback vorhanden. Das ist das 2. von Alvin Smith. Da geht es ums Christentum in den ersten 8 Jahrhunderten. Was mir an dem Buch besonders gefällt, ist, er geht immer von Bibelversen aus und zeigt nachher, wie die Bibelverse ihre Wirkung gezeigt haben bei den Christen und wie sie angefangen haben, sich für das einsetzen und umsetzen und wie die Welt angefangen hat, Schritt um Schritt sich zu verändern. Mega spannend. Und dann 2 Bücher vom Vishal Mangalwadi. Ich habe da nur das eine mitgenommen. Das eine heisst das Buch der Mitte. Da geht es um die ganze Bibel eigentlich. Und das zweite, das ist dann noch ein bisschen spezifischer, die Seele des Westens. Da geht es vor allem um Amerika und Europa. Und es hat den ganzen Abschnitt auch über die Schweiz und das, was Christen in der Schweiz verändert haben. Das ist mega spannend. Und was ich an diesen Büchern besonders spannend finde, das ist ein Inder, der in die westliche Welt hineinschreibt. Also aus einer anderen kulturellen Perspektive. Und er kommt ja aus dem Hinduismus ursprünglich oder er ist sehr nah mit dem Hinduismus zusammen. Und in Indien gibt es auch eine starke muslimische Minderheit. Und so bringt er immer die verschiedenen Religionen miteinander in Beziehung und schafft so schön heraus, was eben Jesus und das Christentum verändert hat. Ist mega spannend, ich habe auch viel gelernt. Also wenn ihr irgendwie Lust habt und es mal einen Regentag gibt, wahrscheinlich einer wird nicht lange, ihr seht, das ist relativ dick, dann könnt ihr ja mal da reinschauen und da drin lesen. Mich hat es sehr bewegt. Es ist manchmal auch recht heftig. Und wenn du noch nicht 12 bist, dann lass vielleicht lieber die Finger davon. Manchmal muss man ziemlich viel vertragen. Menschen können echt sehr böse sein und Böses machen. Ja, das Thema, das mich heute Morgen beschäftigt, ist eins aus dem ersten Kreis raus, wenn es ums menschliche Selbstverständnis geht. Die Wahrnehmung und wie man sich selber sieht und was man aus dem heraus macht. Und mir geht es heute darum, dass Gottes Reich Menschen in die Freiheit führt. Es gibt keine Sklaverei. Sklaverei kennt die Bibel nicht. Es ist kein Konzept, das man irgendwie biblisch begründen könnte. Um was geht es in der Sklaverei? Es gibt Menschen, die meinen, dass es verschiedene Sorten von Menschen gibt. Es gibt Herrenmenschen und es gibt andere. Und die einen haben das Recht, andere Menschen wie eine Ware zu brauchen. Wirklich wie eine Ware zu brauchen, als wirtschaftliche Ressource. Das letzte Jahr bin ich mit dem Lukas, oder ist unsere ganze Familie mit dem Lukas zusammen in Ostafrika gewesen. Der Lukas, ihr habt ihn vorher gesehen, er moderiert heute, ist einer von meinen Söhnen. Ja, er hat einen Teil von seinem Zivildienst in Tansania, in Sansibar geleistet. Und dann war das unsere Gelegenheit, ihn als ganze Familie mit einer anderen Familie zusammen zu besuchen gehen. Und wenn wir so eine Sache machen, irgendwoher in die Ferien gehen, wir gehen gerne reisen, Andrea, meine Frau und ich, dann mache ich es normalerweise so, dass ich mich sehr intensiv mit der Geschichte und auch mit der Geografie von einem Land auseinandersetze. Und so bin ich auf das Thema gekommen. Im 19. Jahrhundert hat Sansibar zum Reich von Oman gehört. Also da gibt es enge Beziehungen zwischen der Ostküste von Afrika und der arabischen Halbinsel. Damals war in Sansibar der weltgrößte Sklavenmarkt im 19. Jahrhundert. Und in der Hauptstadt von Sansibar, in Stone Town, dort war der Sklavenmarkt. Dort sind jährlich 15.000 bis 20.000 Sklaven verkauft worden. Diese Menschen haben dort die wirtschaftlichen Bedürfnisse von der ganzen Region von Südafrika über alle indischen Inseln dort im indischen Pazifik, dann nachher im indischen Ozean, dann nachher auch in Arabien bis über auf Indien befriedigt. Und man könnte davon ausgehen, weil es ja jedes Jahr wieder so viele Leute gebraucht hat, jedes Jahr sind auch so viele Leute verbraucht worden. Also die sind wirklich gestorben an Erschöpfung, an Krankheiten und an Misshandlungen. Heute gibt es in Stone Town ein Mahnmal, das an diese Zeit erinnert. Und das Bild hier, da haben die Künstler versucht, das darzustellen. Und wir sind dann auch, es hat auch dort neben dem Mahnmal auch ein interessantes, erschütterndes Museum. Wir haben das angeschaut und dort viel gelesen drin. Dort in dem Museum ist betont worden, dass Sklaverei zu allen Zeiten und überall auf der ganzen Welt gegeben hat. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, weil das hat mich nicht losgelassen. Und mir hat es dann auch Wunder genommen, ob wir als Schweizer da uns mitbeteiligt haben. Und tatsächlich, wir haben uns massiv mitbeteiligt, unsere Vorfahren. Wir haben sehr stark mitprofitiert. Einzelne Bürger, einfach die reich waren im Tuchhandel und so weiter. Also auch wir sind dabei gewesen, unsere Vorfahren. Die Aussage im Museum, alle haben mitgemacht. Die stimmt also auch für die Schweiz. Was mich auch traurig gestimmt hat, ist, dass in dem Museum betont worden ist, Sklaverei ist nicht fertig. Die gibt es auch heute noch. Illegale Sklaverei, aber trotzdem und weltweit Millionen. Heute sagen wir denen vielleicht nicht mehr direkt Sklaven, aber es sind Zwangsarbeiter, Kindersoldaten, Sexsklaven, Schwarzarbeiter in der westlichen Welt, wo illegal für ein Trinkgeld ausgenutzt werden und so weiter. Aber ich denke trotzdem, man kann sagen, in den letzten 200 Jahren hat sich ganz viel verändert. Und es ist nie mehr so schlimm, wie es da ursprünglich war. Ah, das war die falsche Richtung. So. Die Abschaffung in die Neuzeit hinein von der Sklaverei gesehen, die ist in Schritt gegangen. Es hat viele Schritte gebraucht. Angefangen hat es anfangs vom 19. Jahrhundert und es ist etwa 80 Jahre gegangen, bis das wirklich einigermaßen fertig war. Ich möchte aber jetzt einen Blick zurück machen ins alte Rom. Im alten Rom, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist es so gewesen, dass nach römischem Recht ein Sklave tatsächlich eine Sache war. Und das war auch rechtlich so geregelt gewesen. Er war als menschliches Wesen definiert gewesen, wo der Käufer jede Gewalt über einen Sklave hatte. Usus et abusus hat das geheissen. Das dürfen damit machen. Also benutzen und missbrauchen. In jeder Form. Das war rechtens gewesen. Und in der Zeit, dort mal, wo Jesus gelebt hat, war in der Stadt Rom etwa die Hälfte der Bevölkerung versklavt gewesen. Im antiken Athen in dieser Zeit waren es 3/4 der Leute gewesen, die versklavt waren. Also Sklaverei hat es überall gehabt. In diesem Umfeld ist die erste christliche Gemeinde entstanden. Jesus und das Neue Testament lehrt uns, dass es in der Zugehörigkeit zu Christus keinen Unterschied gibt zwischen Sklaven und freien Menschen und dass Jesus gekommen ist, um alle zu befreien. Alle Menschen, Sklaven und andere, haben den gleichen Wert, die gleiche Würde und sind bei Gott Schwestern und Brüder. Wichtig ist einzig, dass Christus die Sünde uns wegnimmt, die Sklaverei von der Sünde. Von dem wird uns Jesus befreien. Ich habe ein paar Bibelverse zusammengestellt zum Thema, und ich heute mit Ihnen nehmen möchte, was eben Jesus gesagt hat und auch das, wo nachher der Paulus oder wo wir im Neuen Testament lesen. Ich fange an mit dem Paulus im Römerbrief. Paulus sagt, ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, damit ihr versteht, was ich meine. Früher hattet ihr eure Glieder in den Sklavendienst von Unmoral und Zügellosigkeit gestellt und führtet ein Leben gegen Gottes Gesetz. Jetzt sollt ihr eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit stellen, was euch zu einem Leben in Übereinstimmung mit Gott führt. Wenn du Sklave warst, als Gott dich berief, mach dir nichts daraus. Wenn du aber tatsächlich frei werden kannst, nutze die Gelegenheit umso lieber. Denn wir alle sind doch durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Da gibt es keinen Unterschied, keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zu einem geworden. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Also wir sehen zwei Arten von Sklaverei, die hier angesprochen werden. Einerseits Sklaverei durch die Sünde. Da sind alle Menschen betroffen ohne Christus. Und Christus ist gekommen, um uns von dort zu befreien. Und dann eine andere Art von Sklaverei, Sklaven, wo durch Menschen zu Sklaven geworden sind. Und da sagt uns die Bibel ganz klar, vor Gott sind alle gleich. Alle Christen sind Söhne und Töchter von Gott. Und untereinander sind wir Brüder und Schwestern. Und darum sollen wir auch alle Menschen gleichartig behandeln, so wie gute Schwestern und Brüder und nicht anders. In der christlichen Gemeinde, dort mal im alten Rom, war es so, dass sie selber unter einer sehr starken Verfolgung leiden mussten, 300 Jahre lang. Und nur schon, wenn man Christ war und das ernst gemacht hat und vor allem einem Kaiser nicht göttliche Würde gegeben hat, indem man für ihn geopfert hat, dann war man ein Kandidat, dass man ermordet worden ist. Also, dass man das Märtyrium erleiden musste. Und trotz denen Schwierigkeiten und Belastungen hat sich das Christentum mehr und mehr ausbreitet. Nicht nur in den Unterschichten, sondern auch in den Oberschichten. Bei denen, die selber eben Sklaven hatten. Da hatten ja eigentlich jeder Sklaven gehabt. Das war ja normal gewesen. Und dann ist es umso erstaunlicher, dass die Worte, die ich vorher gelesen habe, die haben eine Wirkung gehabt. Und die haben angefangen, in diesen Menschen eine Veränderung zu, zu erzeugen. Und sie haben erkannt, dass es nicht richtig ist, die Sklaven so auszubieten. Und im 2., 3. Jahrhundert hat es immer mehr Reiche gegeben, die ihre Sklaven freilassen haben, die den Mut hatten, das zu machen, auch obwohl der Staat das gar nicht gern gesehen hat. Weil wenn man das gemacht hat, dann hat man eigentlich sich dazu bekennt, dass der Staat etwas unterstützt, was nicht richtig ist. Und das war ein Grund mehr gewesen, wieso dass man diese Leute nachher hätte können umbringen und ins Märtyrium treiben. Trotzdem, mir fällt auf, oder mich hat das sehr berührt, dass die Christen den Mut gehabt haben und das auch gemacht haben. Das, was sie erkannt haben, was richtig ist vor Gott, das nachher auch umzusetzen. Es kostet es, was es will. Denn, nachdem dass der Konstantin nachher das Christentum zur Staatsreligion hat gemacht, hat der Druck in der westlichen Welt abgenommen und die Sklaverei ist ziemlich zurückgegangen. Lang. Sie hat ein bisschen andere Formen gehabt. Im Mittelalter, das kennt ihr vielleicht auch aus der Geschichte, wo ihr gelernt habt in der Schule, hat es Hörigkeit und Liebeigenschaft gegeben, aber es ist doch recht ruhig geworden. Bis zu der Zeit, wo die neue Welt entdeckt worden ist. In dieser Zeit war es dann so, dass die aus der alten Welt das Gefühl hatten, die aus der neuen Welt, das sind nicht gleichwertige Menschen. Die kann man ausnützen. Die können sich ja nicht wehren. Und dann hat das wieder ganz fest angefangen. Und das ist wirklich ein riesiges Geschäft geworden. Und das hat auch recht einen Aufschwung wirtschaftlich gebracht. Die Ausnützung von den Leuten, von den Schwarzen und von anderen als wirtschaftliche Ressourcen. Das ist so schlimm geworden, dass es halt dann doch auch irgendwann gewisse Leute, gewisse Christen nachher angefangen hat zu beschäftigen und sie sind aufgestanden und haben angefangen, das zu bekämpfen. Ich möchte euch reinnehmen, jetzt in die Lebensgeschichte von zwei Menschen, die das gemacht haben. Ich möchte anfangen mit dem John Newton. Wahrscheinlich kennt ihr einen Teil von seiner Geschichte, aber ich möchte einfach zwei, drei Sachen rausschaffen, wo ich nachher möchte, euch noch irgendwie daran auch ein geistliches Prinzip zeigen. Der John ist 1725 geboren und mit 19 Jahren ist es ihm passiert, dass er von der britischen Marine zwangsrekrutiert worden ist und er ist als Matros ausgebildet worden. Also hat er eigentlich zwangsweise irgendwie einen Beruf gelernt, der mit dem See, mit dem Meer zu tun hatte. Und weil es eigentlich eben so viele Schiffe auf dem Meer hatten, die Sklaverei betrieben haben oder eben die in der Sklavenwirtschaft tätig waren, ist er nach seiner Militärzeit auch auf ein Sklavenschiff gegangen und hat dort weitergeschafft, bis er ernsthaft krank geworden ist. Dann musste er sich erholen am Land und irgend in dieser Zeit ist er auch mit Christen in Berührung gekommen und die haben ihm den christlichen Glauben näher gebracht. Es hat aber nicht wirklich ihn berührt, er hat sein Leben nicht geändert. Es wird berichtet, er hat sehr ein liederliches Leben gelebt. Als er dann wieder gesund geworden ist, hat er wieder eine Seereise unternommen als Privatperson und auf dieser Seereise ist dann etwas passiert. Sie sind in einen grossen Sturm geraten und das Schiff hat droht zum Sinken. Und in dieser Todesangst, die er dort erlebt hat, hat er sich erinnert, das, was er von Jesus gewusst hat. Und er hat sich in dieser Todesangst bekehrt. Das war der Anlass gewesen, dass er sich bekehrt hat. Er hat sich ernsthaft bekehrt. Und was er auch hat, das Schiff ist nicht gesunken und er ist das Land zurückgekommen. Und weil er jetzt wieder gesunken ist, hat er wieder einen Job gebraucht. Und was macht er? Er war ja Matros gewesen. Er hat sich wieder irgendein Schiff gesucht, wo er wieder arbeiten kann. Und wo ist er her? Ganz natürlich, dort, wo es halt eben eine Möglichkeit gegeben hat. Er ist wieder auf ein Sklavenschiff gegangen. Und hat weitergeschafft, obwohl er sich bekehrt hat. Und er hat auch Karriere gemacht auf dem Schiff. Er hat sich ausbilden lassen bis zum Kapitän. Hat er ein paar Jahre gemacht und dann ist er wieder ernsthaft krank geworden. Und dann hat er müssen eingesehen, es geht nicht, ich muss einen anderen Job machen. Und so ist er ans Land zurück, auf England, und hat sich bei der anglikanischen Kirche gemeldet als Diakon. Hat dann dort On-Job-Ausbildung gemacht und hat es bis zum Priester gebracht. Und dann hat er viel Zeit gehabt, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und dann haben die Bibelverse, die ich euch vorher gelesen habe, auch in seinem Leben angefangen, eine Wirkung zu erzeugen. Er hat es zulassen. Er hat erkannt, dass es nicht richtig war, was er gemacht hat. Und hat je länger, je mehr bereut, was er gemacht hat. und er ist zu einem starken Gegner von der Sklaverei geworden. Sein Lebenszeugnis hat dann der junge William Wilberforce angestachelt. Er ist neben dem John gewohnt und er hat sehr gern dem zugelassen, wo der John erzählt hat. Er ist aus besserem Haus und hat die Möglichkeit gehabt, sich zum Politiker ausbilden zu lassen. Das hat ihn beschäftigt, das mit der Sklaverei. Und er wollte etwas dagegen machen. Und so ist er Politiker geworden, ist dann mit jungen Jahren auch ins britische Unterhaus gewählt worden und dort hat er 18 Jahre lang, jedes Jahr darum gekämpft, hat ein Gesetz reinbringen über das Parlament, wo die Sklaverei, der transatlantische Sklavenhandel zwischen England, Westafrika und Amerika zu unterbinden. Nach 18 Jahren ist es gelungen. Und 1807, das, was ich euch vorher gesagt habe, in einer anderen Folie, das war das erste Mal, wo ein Teil der Sklaverei unter Strafe gestellt worden ist. In der Zwischenzeit sind in dem transatlantischen Handel 12 Millionen Afrikaner zwischen 1500 und dem 19. Jahrhundert in Sklaverei in die Karibik verschifft worden. Das ist nie gesühnt worden. Es ist wohl abgeschafft, aber nie gesühnt worden. Aber beide, der John und der William, haben auf ihre Art und auf das, weil sie Gottes Wort ernst genommen haben und an sich lassen wirken, entscheidend in Bewegung gesetzt, dass Sklaverei Schritt um Schritt im 19. Jahrhundert abgeschafft worden ist. Der John hat nicht nur das in uns hinterlassen, den geschichtlichen Rahmen oder das geschichtliche Ereignis, in dem, dass er Priester war, hat er auch andere Sachen gemacht, unter anderem hat er dichtet, er hat Lieder dichtet, Kirchenlieder. Und die Kirchenlieder lassen uns etwas in sein Herz hineinschauen, was Gott mit ihm gemacht hat. Und er bringt das dann eben in diesen Liedern zum Ausdruck. Und das sind Lieder, die wir heute noch kennen. Was ich euch jetzt erzähle, ist, dass seine Geschichte, wo er sich bekehrt hat, das hat er in ein Lied gefasst, das wir alle gut kennen. Amazing Grace. Das kennt er, nicht wahr? Das ist von ihm. Und da drinnen beschreibt er, was Gott in ihm verändert hat. Wie er zum Glauben gekommen ist. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. War blind, aber nun sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. Durch viele Gefahren, Mühen und Fallen bin ich bereits gekommen. Es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte und Gnade wird mich heimgeleiten. Gottes erstaunliche Gnade verändert Menschen von innen aus, wenn sie sich auf das, wo Gott uns gesagt hat, einlösen. Manchmal braucht es viel, manchmal braucht es lang, aber sie kann verändern. Es hat wirklich viel Sprengkraft drin. Sein Wort, Gottes Wort, hat eine unheimliche Kraft. Und sie kann wirklich alles sprengen. Und das gibt eine Antwort eben auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, wo die Predigtserie ja immer wieder eigentlich fragt, in welchem Bereich auch immer, wie ist es möglich gewesen, dass so etwas können werden? Jesus ist es gewesen, sein Wort. Und was wir sehen, in allen diesen Lebensgeschichten, die wir angeschaut haben, sei es jetzt bei den Christen im alten Rom, sei es nachher gewesen beim John oder wie beim Wilberforce, beim Williams, es war immer das Gleiche gewesen. Menschen sind konfrontiert worden mit Gottes Wort. Und die Menschen, dort, wo es etwas verändert hat, die haben das persönlich angenommen, haben sich dem unterstellt, haben das ernst genommen und gesagt, ja, es gilt für mich, ich schaue es für mich an. Es ist nicht einfach eine Story, der hat gesagt, sondern ich lasse das auf mich wirken. Ich nehme es an. Und ich bitte Gott, dass er mir hilft, weil es ist etwas Übernatürliches, eine innere Veränderung. Ich kann das nicht aus eigener Kraft machen. Ich bitte Gott, ich bitte den Heiligen Geist, dass er mir hilft, das umzusetzen. Und dass er mich von innen raus in meinem Denken und dann auch in meinem Tun kann verändern. So ist der Heilige Geist, der immer unser Denken und unser Handeln muss verändern. Sonst wird es nicht nachhaltig sein. Jesus bringt das seinen Jüngern gegenüber sehr schön auf den Punkt. Er hat das gesagt kurz vor seinem Tod. So ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und der Paulus doppelt noch, indem er sagt im Römerbrief, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Jesus kann wirklich heute noch befreien. Vielleicht ist es eine Sklaverei von einer Sünde, von etwas, das uns abbindet, weil wir irgendwie das nicht Gott möchte übergeben möchten, weil wir das Gefühl haben, der Preis ist zu gross. Vielleicht ist es aber auch irgendwie eine Krankheit oder Angst oder irgendetwas, wo wir einfach nicht loswerden, wo ganz tief in uns hineinknackt, schon lange Zeit. Ich habe herausgefunden, auf meinem Weg mit Christus, dass es immer wieder so Momente gibt, wo ich erkenne, dass es Punkte oder Sachen in meinem Leben gibt, wo ich herausgefordert bin, Wege oder Geliebtes oder Sicherheiten zu verlassen, zugunsten von der Beziehung mit Jesus. Weil Gott mich nicht in die Freiheit führen kann, die er wirklich für mich eigentlich gedacht hat. Das merkst du in dir, dass es Sachen gibt, die eigentlich loswerden sollst. Und dann braucht es immer wieder unheimlich Mut, manchmal auch Zeit, dass man das loslassen kann. Bindungen, die man über andere Menschen ausgesprochen hat, weil man verletzt worden ist und weiss es, was immer ist. Gott weiss es und du weisst es auch. Aber ich möchte dir Mut machen von heute. Wenn du willst, bewegt werden vom Weltbeweger Jesus, wenn du willst mit ihm Schritt um Schritt gehen und mit dich eingliedern lassen, dann musst du immer wieder, wenn so Sachen in dein Leben hineinkommen, dich überwinden. Vertrauen darauf, das Wagen, das Gott zu geben, dich unter das stellen, wo du erkannt hast, das für dich persönlich annehmen und Gott bitten, dass er dir dort hilft, das loszuwerden. Ich habe nichts bereut bis heute und ich bin mega froh für jedes Mal, wo ich es gewagt habe, so einen Schritt zu tun. Ich möchte jetzt zum Schluss beten und wenn du willst, dann kannst du dich meinem Gebet anschliessen. Jesus, ich danke dir für die vielen Lebenszeugnisse, die wir haben, wo wir merken, wie Menschen vor uns gelebt haben und wie sie dein Wort ernst genommen haben. Und wie sie auch bereit waren, den Preis dafür zu zahlen. Persönliches Recht, Verletztheit oder auch Gefahr, Märtyrium auf sich zu nehmen, um dir nachzufolgen, um das zu tun, was sie erkannt haben, wo bei dir richtig ist. Und ich bitte dich, dass du uns da, wo wir herausgefordert sind, heute, jetzt, dass du uns hilfst, auch wenn es der erste Schritt ist, in einen Nachfolge zu dir. Hilf uns, dir zu vertrauen und den Schritt zu wagen. Herr, wir wollen das annehmen. Ich will es annehmen für mich. Immer wieder umsetzen. Und Schritt um Schritt in das hineinwachsen, wo du für mich bereit gemacht hast. Die Freiheit, wo du mir geben willst, dass ich mit dir zusammen die Welt bewegen kann, so wie sie nur du kannst bewegen. Komm, Heiliger Geist, und begleite uns in unserem Alltag. Hilf uns dort und lass uns nie allein. Und lass es uns gelingen, dass deine Freiheit kann ausbreitet werden. Und gib uns auch offene Augen und Ohren, dass dort, wo wir in Gefahr sind, Sachen zu verlieren, die wir schon haben, dass wir die behalten können und dass wir es nicht loslassen, sondern dass wir mit dir dranbleiben und das in unserem Leben bewahren. Ich danke dir dafür. Amen.